Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die Sie jetzt eingeschaltet haben zu den Radioexerzitien, und liebe Teilnehmer an den Exerzitien hier in der Kapelle in Balderschwang im Medienhaus von Radio Horeb. In diesem weiteren Vortrag geht es nochmal darum zu schauen, wie der Heilige Geist wirkt und wie Kirche entsteht. Was Jesus gewollt hat, indem er gesagt hat, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass der Heilige Geist nicht irgendeine nebulöse Sache ist, ein undefinierbares Etwas im göttlichen Bereich, sondern der Heilige Geist wird in der Lehre der Kirche als Person bezeichnet. Person ist ein ganz klarer Begriff. Er ist ein Individuum, eine ansprechbare Person, eine Person, die handeln kann und die auch handelt. Wir können also, wenn wir beten, den Heiligen Geist ganz gezielt auch als Person ansprechen. Das tun wenige oder man kann sagen die wenigsten, weil wenn wir zu Jesus beten oder zum Vater beten, das ist uns vertraut, weil in den Begriffen Sohn und Vater haben wir Personen vor Augen oder in unserer Vorstellung, und bei dem Begriff Geist, da denkt man eben an das Immaterielle, an das Nichtfassbare. Was ja Gott in Wirklichkeit auch ist. Gott ist immateriell, Gott ist Geist. So haben wir ja aus dem Johannesevangelium auch gehört. Und die wahren Beter werden anbeten im Geist und in der Wahrheit. Also im immateriellen Bereich, im Bereich unserer Ideen, unserer Gedanken, da begegnen wir Gott in seiner geistigen, immateriellen Wirklichkeit am intensivsten. Da, wo unser menschlicher Geist sich verneigt vor dem Geist Gottes und wo er sich beeinflussen lässt oder inspirieren lässt, eingeisten lässt vom Geist Gottes. Also der Geist Gottes ist Person, Person, die wir ansprechen können, die wir einladen können, ja besser gesagt müssen. Denn Gott hat uns erschaffen in Individualität und mit freiem Willen, mit freier Entscheidung. Und in dieser freien Entscheidung nimmt Gott uns ernst. Auch der Heilige Geist ist ja in Gott, Person in Gott. Und insofern nimmt auch der Geist unsere Sehnsucht, unsere Absicht ernst. Sein Gegenspieler, die Macht der Finsternis, nimmt die Freiheit des Menschen nicht ernst. Sie drängt sich auf. Der Geist der Finsternis kommt auch ungerufenermaßen. Oder wir brauchen nur die Tür zu öffnen in die Richtung der Finsternis. Dadurch, dass wir uns von Gott wegbewegen und uns anderen Ideologien zuwenden oder vielleicht sogar in den Bereich des Okkultismus, da dauert es nicht lange, meistens nicht. Die Mächte der Finsternis sind aufdringlich und die Geister, die wir riefen, die werden wir nicht mehr los. Der Geist Gottes ist eher wie ein Gentleman. Er wartet auf Einladung. Jesus selber sagt einmal in der Offenbarung des Johannes, können wir das lesen, ich stehe vor der Tür und klopfe. Wenn einer mich einlässt, werde ich bei ihm eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Jesus steht und klopft höflich und wartet auf Einlass. So auch der Geist. Der Geist Gottes will eingeladen werden. Guten Morgen, Heiliger Geist, komm in meinen Tag, komm in mein Leben, komm in alle Aufgabenbereiche, in die ich heute gestellt werde, komm in alle Begegnungen privater oder offizieller oder beruflicher Natur, wie auch immer. Komm in die unvorhersehbaren Begegnungen, auf der Straße, beim Einkaufen, im Geschäft also. Komm du in alles Geplante, komm du in meinen Terminkalender, verlass mich keinen Augenblick dieses Tages. Heiliger Geist, komm in meinen Tag. So will Gott eingeladen werden, weil diese Einladung Ausdruck unseres freien Willens ist. Unser freier Wille ist für Gott maßgeblich. Gott hat sich uns gegenüber eine Grenze gesetzt und das ist unsere Freiwilligkeit. Unser freier Wille, den nimmt Gott ernst. Wer sich ganz bewusst absetzt von Gott, von seinem Geist, von Jesus, dem fleischgewordenen Gott, den nimmt Gott ernst. Aber wir müssen uns nicht wundern, wenn unser Leben dann in immer größere Verwirrungen und Finsternisse gerät. Also der Geist Gottes will eingeladen werden. Daran hören wir schon, der Heilige Geist ist niemals fester Besitz in unserem Leben. An einer Stelle steht in der Heiligen Schrift, wer sich vom Geist absetzt, der wird erfahren, dass der Geist verhaucht, so wie ein Nebel in der Sonne. Der Geist verhaucht wie Nebel in der Sonne, wenn wir uns von ihm absetzen. Unmerklich quasi zieht er sich zurück. Also das Einladen des Geistes Gottes ist ganz bewusster Akt, den wir aus unserer Freiwilligkeit und Entscheidung setzen sollen. Das ist keine Frage von Emotion, sondern es ist eine Frage von Entschiedenheit, die ich mit meinem Willen und meiner Entscheidung setze. Komm, Heiliger Geist, komm in alle Bereiche meines Tages. Durchdringe meine Entscheidungen, mein Denken, mein Reden, mein Tun. Durchdringe mich sogar, wenn ich schlafe. Denn auch im Schlaf und im Unterbewussten bin ich ja sehr beeinflussbar. Ja, man kann vielleicht sogar beten, komm und durchdringe mich in den Träumen in der Nacht. Laden wir also den Geist Gottes ein, dass er uns durchdringt mit jedem Atemzug, mit jeder Faser unseres Seins, mit jedem Ausdruck, den wir geben. Sei du in uns, sodass wir die Früchte des Geistes, so wie wir sie im Galaterbrief 5. Kapitel Vers 22 lesen können, dass du da gegenwärtig bist. Lass die Früchte des Geistes in unserem Leben Wirklichkeit sein und wirksam werden. Im Buch der Weisheit, im 7. Kapitel, da lesen wir an einer Stelle, dass die Weisheit Gottes, man kann auch sagen, der Geist Gottes von Geschlecht zu Geschlecht eintritt in fromme Seelen, um Freunde Gottes und Propheten zu schaffen. Der Geist Gottes schafft Freunde Gottes und Propheten, aber er tritt, wie wir da lesen, von Geschlecht zu Geschlecht, man kann sagen von Person zu Person ein in die Seelen der Gerechten, die ihn einladen. Der Geist Gottes hier auf der Erde ist immer so lebendig, wie er in uns wirken darf, wie wir es ihm erlauben. Aber wenn wir es ihm erlauben, werden wir auch seine formierende und prägende Kraft erleben. Wir werden die Kraft Gottes in unserer Schwachheit und Begrenztheit erleben. Aber wir müssen ihn wollen, wir müssen ihn einladen. Also der Geist Gottes, der ja das Reich Gottes in uns aufrichten will und durch uns in der Welt, ist immer wieder neu zu errichten und neu zu pflanzen, neu zu säen und neu aus unserem Leben heraus umzusetzen. Niemals also fester Besitz. Mit dem Tod Jesu und der Auferstehung Jesu, mit dem Pfingstfest, ist die Zeit des Heiligen Geistes angebrochen, so lehrt die Kirche, die Zeit der Kirche. Aber auch hier müssen wir sagen und feststellen, dass der Geist Gottes auch in der Zeit der Kirche niemals fester Besitz ist. Wir sehen in unserer Zeit, wie innerhalb einer Generation der Glaube fast völlig zu verdunsten scheint. Noch eine Generation weiter und es sieht so aus, als wenn nichts vom Glauben übrig bleibt. Jahrhundertealte prägende religiöse Kultur scheint damit an ein Ende gekommen zu sein. Daran merken wir also, wie sehr und wie schnell der Geist Gottes sich vernebeln, verdunsten kann, dass er im wahrsten Sinn des Wortes verdunstet, der Glaube und der Geist Gottes. Damit also der Geist Gottes in uns ist und in der Welt ist, können wir ihn nur einladen, dass er in diese Welt kommt, aber wir haben keinen Einfluss auf die Welt, nur auf unser eigenes Herz. Also laden wir ihn ein in unser Herz, in unsere Seele, in unser Leben, damit wir ihn ausstrahlen, denn dafür sind wir verantwortlich, nicht für das, was in der Welt geschieht, sondern wir haben den Geist in uns ja zu verkörpern, damit das Reich Gottes durch uns hinausstrahlt in diese Welt. Und gut ist es, wenn wir uns dann auf diesem Weg zusammentun mit den anderen Menschen, die ebenfalls diese Sehnsucht im Herzen tragen. Denn dadurch entsteht Kirche. Wenn wir jetzt einmal auf Jesus schauen, wie er sich das Reich Gottes vorgestellt hat. Er ist ja gekommen, um das Reich Gottes zu verkünden. Im 4. Kapitel bei Lukas sagt er von sich selber, als er einen Heimatbesuch in Nazareth abstattet. Er steht im Tempel und schlägt die Buchrolle auf und findet das Buch Jesaja, wo es da heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Und Jesus schließt dadurch, dass er sagt: Heute hat sich dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Also der Geist des Herrn ruht auf mir, liest Jesus dabei Jesaja. Und er bezieht das auf sich. Und Jesus erlaubt uns, dass auch wir, zumindest als Getaufte, diesen Satz auf uns beziehen dürfen, denn als Getaufte haben wir den Heiligen Geist empfangen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, Peter Meyer, auf dir, Stefanie Fleig, auf jedem von uns. Auf jedem von uns ruht der Geist, also beanspruche das, was du in der Taufe bekommen hast. Der Geist ruht auf mir. Und dann weiter, denn der Herr hat mich gesalbt. Ja, natürlich, ich bin Christ, ich bin gesalbt. Bei der Taufe bin ich gesalbt mit dem Salböl. Christos heißt der Gesalbte. Wir sind Gesalbte, wir sind Christen. Wir sind einer in Christus. Gesalbt zu einer Gemeinschaft in Christus. Wie sieht also diese Gemeinschaft aus, die Christus lebt, die Christus gründet? Jesus hat zu seinen Lebzeiten nie von Kirche gesprochen. Das Wort Kirche kommt bei Jesus nicht vor. Das Reich Gottes gilt es zu verkünden. Das Wort Gottes gilt es zu verkünden, damit das Reich Gottes in uns grundgelegt wird, eingepflanzt wird, damit es aus uns heraus sich realisiert. Aus dem Bereich des Immateriellen in unseren Gedanken, in unserer Seele, umgesetzt in unsere Taten. Wir sind also eingeladen, nicht Hausbauer zu werden oder Autos oder Technik zu erfinden, sondern wir sind eingeladen, das Immaterielle des Geistes Gottes durch unsere Seele, durch unseren Verstand hindurchfließen zu lassen und in unserem alltäglichen Leben umzusetzen, zu materialisieren. Das Reich Gottes will sich verkörpern durch uns, durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch unsere Gedanken, die sich eben verwirklichen. Jesus lebt also das Reich Gottes mit seinen Aposteln, die er erwählt hat und für die er Nächte hindurch gebetet hat, damit der Vater ihm zeigt, wer jetzt in seinem engeren Kreis mit ihm gehen soll. Wir lesen immer wieder, dass Jesus gefolgt wird von einer großen Schar von Mengen, die offensichtlich unterschiedlich stark ist. Und an einer Stelle im 6. Kapitel bei Johannes lesen wir, dass sich eben die große Schar derer, die ihm folgten, abgewandt hat. Als Jesus nämlich von der Eucharistie spricht, von diesem Leib, der er selber ist, dass wir ihn zu uns nehmen sollen, dass wir ihn essen sollen. Wer kann das ertragen, ist da das Reden der Menschen und sie wenden sich ab. Wo Jesus dann die 12 fragt, wollt auch ihr gehen? Und Petrus antwortet, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Deine Worte sind Geist und Leben. Also diese 12, die Jesus erwählt hat, für die er gebetet hat, die sind seine Gemeinde, seine Gemeinschaft. Mit denen zieht er durchs Land. Die unterrichtet er im Gras, unter dem Olivenbaum oder sonst wo in freier Natur. Vielleicht hat sich hier und da auch die Möglichkeit ergeben, in einem Haus zu sitzen, zum Beispiel im Haus der Schwiegermutter des Petrus, wo sie ja in Kapernaum häufiger zu Gast waren. Der Ort spielt überhaupt keine Rolle. Jesus versammelt seine Jünger dort, wo er sich gerade befindet. In freier Natur, auf Bergrücken, in der Wüste, an welchen Orten auch immer sie sich befinden. In Jerusalem hören wir vom Obergemach, wo Jesus mit ihnen das Pessachmahl feiert. Die Vorbereitung auf das jüdische Osterfest, das Fest der Befreiung aus der Sklaverei. Und Jesus nimmt dieses Fest als Grundlage für christliches Leben. Dieses Befreiungsfest, dieses Pessachfest, Befreiung aus der Sklaverei, wird jetzt das Fest der Befreiung aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Jesus selber erhebt das Brot und sagt, das bin ich, mein Leib für euch. Und den Kelch erhebt er und sagt, das bin ich, mein Blut für euch, zur Vergebung der Sünden, damit wir ungehinderten Zutritt haben zum Reich Gottes, zu dieser Wirklichkeit Gottes mit uns. Und das nicht erst nach unserem Tod, sondern bereits hier. Das ist ein Augenblick, wo Jesus einen Raum braucht, weil es eben das Fest ist, das im Judentum im Hause gefeiert wird. Im Familienkreis wird dieses Fest gefeiert und der Leiter der Eucharistie ist der Familienvater. Am Sabbat trifft man sich im Tempel oder in der Synagoge im Israel der damaligen Zeit und auch heute im Tempel oder in der Synagoge trifft man sich zum Gottesdienst am Sabbat. Der Gottesdienst besteht aus Liedern und Gebeten, aus der Lesung der Heiligen Schrift, eine Auslegung, also eine Predigt darüber. Es wird gemeinsam gebetet. Es wird sich möglicherweise ausgetauscht, hinterher ist dann die Sabbatschule für die Jüngeren, die im Glauben unterrichtet werden sollen. Das ist also der Gottesdienst, der einem Wortgottesdienst unserer Couleur ähnelt. Aber die Liturgie, diese Pessachfeier, die Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei, dieses Fest wird zu Hause gefeiert und der Hausherr ist der Leiter der Liturgie. Jesus übernimmt dieses Bild, wenn er mit seinen Jüngern durchs Land zieht. Er ist so etwas wie der Familienvater, der seine Familiaren, also seine Familienmitglieder, die Jünger, um sich versammelt. Er unterrichtet sie, er gibt ihnen Privatunterricht. Die Jünger genießen seine Gegenwart, um dann wiederum Zeugen zu sein, wie Jesus in großer Öffentlichkeit steht und predigt, wie er Brote vermehrt, wie er Wunder tut, wie er Menschen heilt, wie er zu ihnen spricht, wie er ihnen Mut macht, wie er ihnen die Sünden vergibt, wie er böse Geister austreibt. Sie werden Zeugen und versuchen selber auch, diese Dienste zu tun, an einigen Stellen erfolgreich, an anderen nicht. Zum Beispiel an einer Stelle heißt es, dass die Jünger versucht hatten, üble Geister, einen unreinen Geist auszutreiben und sie schaffen es nicht. Und dann kommt Jesus dazu und sagt, diese Art Geister kann man nur durch das Gebet austreiben. Das Gebet, das Jesus meint, ist diese innige Verbundenheit mit dem Vater. Nicht nur 2 Minuten, so lange wie es dauert, das Vaterunser zu beten, sondern die Haltung des Gebetes, die nichts anderes der Verbundenheit mit dem Vater vorzieht. Also diese ständige Verbundenheit mit dem Vater, ständig auf Sendung sein, so wie ein angeschaltetes Radio, ständig mit dem Vater verbunden sein, das ist für ihn die Identität. Und in dieser Haltung des Gebetes weiß Jesus, was dran ist und wann der Vater etwas tun will. Und Jesus findet immer den richtigen Augenblick, um das richtige Wort zu sprechen, damit etwas Nachhaltiges geschieht. An dem Punkt sind die Jünger zu Lebzeiten Jesu noch nicht. Sie sind noch in seiner Schule. Sie erfahren noch Unterricht. Sie erfahren noch Unterweisung. Sie schauen zu, wie die Dinge geschehen. Sie wachsen im Vertrauen auf Gott. Sie übernehmen schon Dinge. Aber der Geist ist über sie noch nicht ausgegossen. Es ist noch nicht in der Vollkommenheit vorhanden. Also noch einmal zurück zu dem, wie Jesus Gemeinschaft, Gemeinde mit seinen Jüngern lebt. Er lebt also mit ihnen zusammen. Er teilt mit ihnen den Alltag. Er teilt mit ihnen die Besonderheiten, er teilt mit ihnen die Gebetszeiten, er teilt mit ihnen das Pessachfest. Das Leben wird geteilt. Es ist eine Lebensgemeinschaft, die Jesus mit seinen Aposteln lebt. Und die Zahl der erweiterten Apostel, wie gesagt, ist unterschiedlich groß. Zwischendurch sendet er sie auch schon mal aus zu Zweien und Zweien, zur Probeevangelisation gleichsam, damit sie auch erste Erfahrungen machen, wie Jesus und sein Geist durch sie, diese Jünger, wirken will. Und sie erfahren erfolgreich und voller Freude, dass da eine geistige Verbundenheit ist und wenn der Name Jesu nur ausgesprochen wird, dann geschehen Dinge. In dieser durch kein Misstrauen gebrochenen Verbundenheit, in dieser Gebetsverbundenheit mit Jesus, die keinen Raum und keine Zeit mehr kennt, dieses Eintauchen in die geistige Wirklichkeit Gottes, dieses ewige Jetzt. Sie können hunderte von Kilometern entfernt sein, aber die Verbundenheit mit ihrem Jesus setzt sie in die Lage, die Dinge zu tun, die Jesus durch sie tun will. Und sie werden ebenfalls den richtigen Augenblick finden, weil sie in gewisser Weise gesteuert sind. Und wie durch Intuition werden sie oder durch Inspiration, besser gesagt, werden sie den richtigen Augenblick und das richtige Wort finden, um zu tun, was der Vater durch sie tun will. Und Jesus verheißt hier einmal sogar, ihr werdet viel größere Dinge tun, als ihr sie bei mir gesehen habt. Diese Verbundenheit mit dem Vater ist also das ganz Entscheidende. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, die Gebetshaltung, dass ich mich öffne und Gott erlaube, in meinem Leben Gott zu sein. Zeig mir, wofür ich heute hier bin, Herr. Zeig mir, was du heute durch mich tun willst. Zeig mir, was du heute in deiner Kirche wirken willst. Machen wir den Sprung nach der Auferstehung Jesu. Die Jünger sind voller Angst im Obergemach versammelt und erwarten die Herkunft des Heiligen Geistes. Es ist auch dringend notwendig. Sie sind in existenzieller Notlage. Und wir erfahren, dass sie keine Perspektive sehen. Es ist keine Perspektive, zurückzugehen in ihre alten Berufe. Es ist keine Perspektive, nach vorne zu gehen, das zu tun, wozu Jesus sie berufen hat, nämlich geht bis an die Enden der Erde, verkündet das Reich Gottes, tauft die Menschen. Lieber Gott, wenn wir die Tür aufmachen, hat man uns schon am Haken. Diejenigen, die uns anzeigen wollen, diejenigen, die uns nach dem Leben trachten, die stehen doch draußen herum, deswegen haben wir doch Fenster und Türen verriegelt. Die einzige, die im Heiligen Geist in sich ruht, ist Maria. An ihr können wir auch in diesem Augenblick die ganzen Früchte des Geistes ablesen. Sie ist im Frieden, sie ist in der Freude, sie ist in der Langmut, sie ist in der Gütigkeit, sie ist gelassen. Und sie weiß einfach, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Wann und wie, das weiß sie natürlich auch nicht. Aber sie vertraut, es wird geschehen. Und das hat sie in dem Augenblick den Jüngern voraus, die völlig außer sich sind und völlig außerhalb der Früchte des Geistes. In dem Augenblick, wo sie vor Angst da alles verschlossen haben, da nimmt die Schule mit ihrem Jesus den Höhepunkt an. Da wird die Situation zum Zerreißen. Unerträglich. Einer von ihnen hatte sich ja schon so versündigt, dass er sich das Leben genommen hatte. Die Sache war mittlerweile so existenziell bedrohlich. Es war unglaublich. Und in dieser Phase, wo sie völlig außerhalb der Früchte des Geistes, sie sind nicht im Frieden, sind nicht in der Freude, sie haben Angst, sie schreien. Langmut, worauf denn noch warten? Es ist alles vermasselt. Und wenn Jesus uns jemals gemeint hat, er kann uns nicht mehr meinen, weil wir alles vermasselt haben. Wir haben ihn verlassen in seiner wichtigsten Stunde. Wir haben ihn allein gelassen in der Stunde seiner Kreuzigung. Wir haben uns versündigt. Wir haben keinen Anspruch mehr, von ihm überhaupt Jünger genannt zu werden. Maria, nun werdet ruhig. Jesus hat euch eine Verheißung gegeben und die gilt über eure Schuld hinaus, über eure Begrenztheiten hinaus, über eure Angst hinaus. Ihr müsst ruhig werden und einfach vertrauen. Was habt ihr denn zu verlieren? Werdet ruhig und vertraut. Als der Geist dann ausgegossen wird und die Jünger wirklich wie verwandelt sind und es nicht mehr aushalten, Fenster und Türen fliegen auf und sie verkündigen das, was sie gehört und gesehen haben. Und nichts bremst sie mehr. Und die sie anklagen oder anzeigen könnten, sind in dem Augenblick nicht da. Gut, Petrus hält also seine erste Predigt. 3000 Menschen lassen sich taufen, kurze Zeit darauf nochmal 2000. Plötzlich steht man vor der Situation, 5000 Menschen organisieren zu müssen. Was machen die Jünger? Sie übernehmen das jüdische Modell von Gemeindeverständnis. Der Vater der Familie ist der Hausherr. Und der die Liturgie leitet. Also werden die Väter der Familie, so wie sie von den Jüngern auch für würdig erkannt werden, gesegnet durch Handauflegung und beauftragt, die christliche Liturgie zu Hause zu feiern. Da war kein Gedanke von Flächengemeinde. Also nicht Jerusalem wird jetzt aufgeteilt in 10 Gemeinden. Da ist kein Gedanke von Flächengemeinde, sondern der Glaube lebt da, wo Menschen sich für Christus entschieden haben, wo sie eine ganz lebendige Entscheidung getroffen haben und aus dieser Entscheidung heraus sich haben taufen lassen. Gut, ein Familienvater kann diese Entscheidung auch für seine Familie treffen, kann auch die kleinen Kinder mittaufen lassen. Aber das ist dann schon Kern von Gemeinde. Diese Familie erweitert durch einige Nachbarn oder durch Personen, die sich auch haben taufen lassen, Großfamilie. So, und wenn so eine Gemeinschaft zu groß wurde, dann wurde sie geteilt und eine nächste Gemeinschaft entstand. Gemeinde im Sinne von Gemeinschaft, nicht flächendeckend. Ein ganzer Bezirk der Stadt als eine Gemeinde, die sich in einem Gebäude versammelt. Die Urkirche hatte keine Gebäude zur Verfügung, außer die Privathäuser der Familien. Das heißt, die Kirche am Anfang war Hauskirche. Hauskirche versammelt im Namen Jesu zum Brotbrechen, also zur Eucharistie, unter der Leitung des Familienvaters, der durch die Handauflegung der Apostel dazu autorisiert worden war. Der Gedanke an Priestertum war in dieser Zeit noch nicht vorhanden. Der Hausherr wurde beauftragt durch Handauflegung. Und dieses Prinzip hat sich 315 Jahre gehalten. Nach jüdischem Modell, der Vater der Familie als Leiter der Liturgie, sind Gemeinden in dem Sinne entstanden, dass die, die sich für Christus entschieden haben, zusammenkommen. Und nicht eine Fläche ist da, und das ist jetzt Gemeinde St. Johannes in XY, und alle gehören dazu. Der Gedanke war völlig fremd, sondern es gehören die dazu, die sich entscheiden. Die sind dann herzlich willkommen. Die sich nicht dafür entscheiden, gehören auch nicht dazu. Deren Entscheidung ist maßgebend. Also nicht das flächendeckende Prinzip von Gemeinde. Wenn wir heute das Wort Gemeinde hören, haben wir immer eine Stadt, ein Dorf oder eine Stadt, die in Gemeinden aufgeteilt sind. Also es gibt keine Fläche, die nicht zu irgendeiner Gemeinde gehört. Der Gedanke ist in der Urkirche völlig fremd. Das Wort Gemeinde wird gebraucht, wie es heute in den Freikirchen gebraucht wird. Es ist eine ideelle Gemeinschaft von Menschen, die eine gemeinsame Entscheidung getroffen haben für Jesus. Eine Gemeinschaft von Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben für Jesus und die sich in dieser Entscheidung auch haben taufen lassen. Das heißt, das konnte in einer Stadt Philippi, die erste Stadt, wo Paulus hinkommt und missioniert, das konnte sein, dass es da zwei Gemeinden gab. Die Gemeinde von Lydia, der Tuchfärberin, die sich hat taufen lassen, und die Gemeinde des Gefängniswärters, der mit seinem Haus sich hat taufen lassen. So fing Kirche an, sich auszubreiten. Da wurde nicht gesagt, Stadtteil sowieso, ist jetzt die Gemeinde sowieso und der andere Stadt oder die Stadtmitte hat dann die Kirche und darum versammelt sich Gemeinde. Das hat sich alles viel, viel später erst entwickelt. Jesus hat nie davon gesprochen, von Flächengemeinde, hat nie von Häusern gesprochen. Einmal spricht Jesus von Häusern, nämlich als er angesprochen wird auf den Tempel, auf die wunderschönen Verzierungen, die es da zu sehen gibt, an diesem Großgebäude, das die Römer ihnen gebaut hatten. Und da sagt Jesus, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Also das, was Menschen bauen, das, was Menschen aus ihrem Konstruktionsgeist schaffen, ist alles der Vergänglichkeit und der Zerstörung unterworfen. Das, was Menschen aus dem Geist Gottes heraus tun, da, wo sie Reich Gottes realisieren, da entsteht das Unzerstörbare. Das, was hineinreicht, in die Ewigkeit bei Gott. Also die Menschen, die sich entscheiden, dem Geist Gottes zu folgen, der Lehre Jesu Christi zu folgen, die sich für ihn entscheiden, auch unter Bedrohung, die sich taufen lassen und dann eine Gebetsgemeinschaft und eine Liturgiegemeinschaft bilden, die auch eine Gemeinschaft wird, die durch dick und dünn geht, eine Gemeinschaft, in der man die Bibel teilt und auch das Leben teilt, in der man immer wieder sich auch über Jesus austauscht. Das Evangelium war ja noch nicht geschrieben oder war dabei, geschrieben zu werden, sodass die Gemeinden auch dadurch Grundlage hatten, um sich überhaupt darüber auszutauschen, was es mit Jesus eigentlich auf sich hatte und was Jesus alles getan hat. Die Evangelien wurden ja geschrieben, um die Gemeinden, die ja dann schon entstanden waren, zu bekräftigen und ihnen auch Material an die Hand zu geben, diesen Jesus, der ja schon längst gestorben und auferstanden war, überhaupt präsent zu haben. Und in der Feier der Liturgie, der Eucharistie, also in dem Lesen dieser Berichte über Jesus, haben sie offensichtlich Erfahrungen gemacht, dass Jesus plötzlich lebendig bei ihnen ist, dass es Geistausgießungen gab, dass es plötzlich beim Gebet für die Kranken auch Erhörungen gab. Kranke wurden geheilt. Alles das, was ich Ihnen heute Morgen im Vortrag erzählt habe, was ich in Muringur erlebt habe und danach übrigens in vielen anderen Exerzitienzentren aus. Auch ich erzähle Ihnen ja keine Märchen. Und so viele Menschen, die sich selbst und anderen was vormachen, kann es nicht geben. Wenn einer glaubt, das ist alles getürkt und erfunden, der gehe selber hin und erzähle den Leuten, dass sie sich irren. Bitte schön. Aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Also das, was ich erlebt habe in diesen Exerzitienzentren, ist wirklich eine Erfahrung von Urkirche, einer Gemeinschaft, die sich im Heiligen Geist versammelt. Und in der Urkirche müssen die Menschen etwas Außergewöhnliches erlebt haben, denn ich garantiere Ihnen, sonst hätte kein Mensch unter Verfolgung es auf sich genommen, am Sonntag zur Eucharistie zu gehen. Das muss eine Gemeinschaft gewesen sein, die zum einen in menschlicher Solidarität, in geschwisterlicher Solidarität zusammengelebt hat, die sich gegenseitig gestärkt hat, aber auch eine Gemeinschaft, in der das Wehen des Geistes erfahrbar wurde. Es wurden Charismen verteilt. In den Briefen des Paulus können wir sehen, wie charismatisch Urkirche war, dass die Charismen alle vorhanden waren zum Aufbau des Leibes, wird da immer wieder betont. Also benutzt das nicht, damit ihr selber groß rauskommt, sondern baut Gemeinde auf. Gemeinde aber, wie gesagt, auch im Anfang nie als flächendeckende Gemeinde, sondern immer als Gemeinschaft derer, die sich für Christus entschieden haben. Das ist der Urgedanke von Gemeinde. Vielleicht müssen wir uns heute in dieser Zeit zerbrechender Strukturen wieder auf die Urkirche besinnen, um zu erkennen, dass wir, also wenn wir von Gemeinde sprechen, nicht die Parochie meinen, also die flächendeckende Gemeinde, die sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, sondern wir sind längst an einem Punkt des Neopaganismus angekommen, des Neuheidentums, wo wir auch wieder darauf fokussieren müssen, dass Gemeinde im eigentlichen Sinn die Gemeinschaft derer ist, die sich für Christus entschieden haben. Die müssen wir heute suchen, die müssen wir ermutigen. Es gibt sie ja viel mehr, als man glaubt, nur viele haben Angst, sich dazu zu bekennen. Oder sind immer noch festgefügt in diesem Gedanken, dass flächendeckende Gemeinde da sein muss. Aber wie soll das funktionieren, wenn so ein ganzer Ort wie Lüdinghausen zum Beispiel, wo ich jetzt Pfarrer in der zweiten Reihe bin, wenn so ein ganzer Ort zu einer Gemeinde wird, einer kennt den anderen nicht mehr. Die Menschen, die noch zur Kirche kommen, haben das Gefühl, man kennt mich nicht, ich kann den Pfarrer nicht kennen, ich komme da nicht vor. Ich bin da ein Nobody, wie es mir geht, interessiert niemanden. Da fragt keiner danach. Ich komme zur Messe und nehme teil und gehe wieder nach Hause, werde nicht mal angesprochen. Keiner weiß von mir, wenn ich nächsten Sonntag nicht wiederkomme. Ich fehle nicht mal, das fällt nicht mal auf. Verstehen Sie, so namenlos und so gesichtslos war Kirche am Anfang nicht. Wenn Kirche so gewesen wäre, wäre sie nicht entstanden. Kirche ist entstanden und die Gottesdienste, das ist bekannt, haben sich dadurch ausgezeichnet, dass zunächst mal ein warm welcoming, wie man heute sagt, ein warmes Willkommen dann auch ausgesprochen wurde. Also wenn man in diese Häuser derer kam, wo dann der Gottesdienst stattfand, dann wurde man erstmal willkommen geheißen, herzlich willkommen geheißen. Dieses herzlich willkommen heißen durfte Zeit dauern. Ah, wie geht's dir? Schön, dass du heute wieder da bist. Wie geht's denn der Familie? Wie geht's dem Mann? Wie geht's denn der Nachbarfamilie? Wir haben gehört, die sind bei der Verfolgung festgenommen worden. Habt ihr was gehört? Oh, schlimm ist es. Ja gut, dann müssen wir heute besonders für die beten. Komm erstmal rein, trinken Tee. So, und dann die Nächsten und wieder die Nächsten und wieder die Nächsten. Wenn alle, die man erwartete, zusammen waren und man sich ausgetauscht hatte und man umeinander wusste, dann wusste man genau, für wen musste man heute um Heilung beten, wer braucht eine Befreiung, wer braucht das Gebet um Stärkung, wer hat eine Operation vor sich, wer muss eine bestimmte Prüfung bestehen. Das wurde alles mit hineingenommen in die Gebete. Diese Gottesdienstversammlungen waren dialogisch, waren interaktiv. Jeder konnte sich beteiligen, weil er vorkam, weil er wusste, ich bin hier bekannt, hier gehöre ich hin, hier ist mein geistliches Zuhause. Hier ist Seelsorge und Gemeinde mit Gesicht. Und wenn ich weiß, dass ich auch in Notzeiten eine Gemeinschaft habe, die durch dick und dünn geht und wo ich getragen werde, wo für mich gebetet werde, dafür gebe ich auch alles. Und dafür nehme ich auch einiges in Kauf. Dafür lasse ich auch mal einen Kegelverein sausen. Dafür lasse ich auch mal den Betriebsausflug des Kirchenchors oder was auch immer hinter mir und sage, nee, das ist mir jetzt wichtiger. Diese Gemeinschaft ist für mich unaufgehbar. Alles andere kann dazukommen, dies muss sein. Daraus hat sich das sonntagsverpflichtende Gebot der Kirche entwickelt, weil man wusste, diese Zusammenkunft am Sonntag mit dem Brechen des Brotes, mit der Eucharistie, ist konstitutiv für Glauben. Wenn wir das aufgeben, können wir einpacken. Dann haben wir der Welt ja nichts Besonderes mehr anzubieten. Die Besonderheit dieser Versammlung der Gläubigen, in der man das Wehen des Geistes spürte oder sich dessen klar war, wenn Gott auch heute nicht deutlich zu uns spricht, aber er wird seine Zeichen geben und wir glauben und vertrauen. Und genau diesen Glauben, dieses Vertrauen beantwortet Gott. Und dann wusste man, die und die Person wird dann und dann operiert oder muss zum Arzt kommen. Wir legen ihr jetzt alle die Hände auf und beten für sie. Wir haben das in einer Gemeinde, wo ich schon Pfarrer war, auch verschiedentlich erlebt, wenn dann bestimmte Personen aus der Gemeinde eine Operation vor sich hatten. Und wir haben das erfahren und wir saßen gerade zusammen mit mehreren, komm, wir beten jetzt für sie. Und dann haben wir die Hände aufgelegt und wir haben verschiedene Personen gesagt, dieses Gebet, was ihr da an dem Abend für mich gemacht habt, bevor ich nach Hamburg musste, um meine Hüfte operiert zu kriegen, was sehr kompliziert war. Und wo die Ärzte erst gar nicht dran wollten, weil sie sagten, das ist so kompliziert und verwachsen, da ist viel zu viel Risiko. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ihr müsst was machen, ich werde vor Schmerzen verrückt. Dann haben sie gesagt, okay, unter der Voraussetzung tun wir es, aber wie gesagt, das Risiko ist groß. Für diese Frau in ihrer Angst haben wir gebetet, wir haben ihr die Hände aufgelegt und sie ist so ruhig dahin gefahren. Sie hat hinterher gesagt, die Ärzte haben mich darauf angesprochen, wie ich so ruhig sein konnte. Es war auffällig, wie ruhig und gelassen sie in die Operation ging. Und sie sagte, ich wusste die ganze Zeit, ihr sitzt da zu Hause und betet für mich. So dieses Wissen, ich bin getragen, wirklich ganz konkret, jetzt auch in diesem Moment, wo ich am Krebs operiert werde, wo ich am Auge was habe oder wo ich in die Psychiatrie muss oder wo irgendwas, ich weiß, da sind meine Leute, die für mich beten. Sind die Leute in unseren Gemeinden meine Leute, die für mich beten? In vielen Fällen ja nicht, denn Seelsorge ist doch so gesichtslos geworden in unserem Land. Und ja, ich sag mal, und auch die Verkündigung, ich will ja niemandem was, aber meine Beobachtung als Pfarrer ist doch die Verkündigung ist doch vielfach so inhaltslos geworden. Es ist doch ein Glaube, der niemanden nährt, der niemanden wärmt und der keine Lebensfragen beantwortet. Ja, was soll ich denn damit? Das ist doch kalter Kaffee, das kann ich doch genauso gut hinter mir lassen. Manchmal denke ich, ich kann die Leute verstehen, den Satz schneiden wir jetzt raus. Ne? Also gut, Sie verstehen aber den Kontrast. Ich will doch auf diesen Kontrast hinaus. Kirche kann doch ganz anders sein, Leute. Kirche kann ganz anders sein. Kirche muss anders sein. Im Heiligen Geist muss sie sprühen vor Verbindlichkeit, vor Freundschaftlichkeit, vor Zuverlässigkeit und vor der Bereitschaft, miteinander und füreinander zu beten. Und selbst wenn keine Wunder passieren, allein diese Solidarität gibt doch schon einen ganz anderen Charakter her. Warum geben sich Leute zufrieden mit Riesengemeinden, wo sie nicht mehr bekannt sind? Und anstatt abzuwinken und zu sagen, ach, den Pfarrer lerne ich doch nie kennen. Oder in der Gemeinde kennt man mich ja niemals, da komme ich ja niemals dazwischen. Da gibt es ja nur so viele andere, die viel wichtiger sind als ich. Und guck mal, wie sie um einen Pfarrer rumschlawenzeln. Ach Gott, sollen sie denn den Kram machen? Ich wink ab. Bevor man das tut, bevor man abwinkt, kann man doch sagen, Mensch, Leute, lasst uns doch zusammentun mit denen, die einen Blick in die Urkirche wagen und sehen, wie warm da die Gemeinschaft miteinander war, wie wirklich verbindlich man miteinander gebetet hat, wie dialogisch das war und wo, und wenn einer sagt, ich kann aber nicht frei beten, ja, das lernst du, du lernst es learning by doing und wenn du merkst, wie andere ihre Seele da reinlegen, irgendwann fängst du auch an zu stottern, aber du fängst an, mit Jesus zu sprechen, verbunden mit denen, die da um dich herum sitzen, die deine geistlichen Freunde sind. Es muss geistliche Freundschaft gelebt werden, selbst bei aller Unterschiedlichkeit, die uns ja manchmal auch den Nerv kostet. Aber ja, wir sollen ja einander nicht verrückt werden, sondern heilig. Also das müssen wir schon aushalten, dass andere auch anders sind als wir selbst. Das ist nicht das Kriterium. Aber die Wichtigkeit ist, gerade über diese menschlichen Hürden hinweg eine Qualität von Gemeinschaft herstellen, die einfach nicht mehr von menschlichen Bedingungen abhängt. Ich treffe mich mit dem anderen nicht, weil er dasselbe Hobby hat, weil er denselben Beruf hat wie ich, weil er vielleicht mein Alter hat oder aus demselben Geburtsort kommt oder wir haben dieselben Bekannten, sondern wir treffen uns zusammen mit derselben Sehnsucht nach Jesus im Herzen und spüren, daraus entsteht die neue Qualität von Gemeinschaft. Und diese Verbundenheit in Christus schafft sofort eine Vertrautheit, die man auch nutzbar machen kann. Da braucht man keine langen Anwege. Und einer, der neu dazukommt, wird mit der gleichen Wärme behandelt und begrüßt, als wenn er schon 10 Jahre dazugehört. Komm rein, du willst Jesus in unserer Mitte erleben, du willst mit uns zusammen sein. Komm, herzlich willkommen. Wir beten für dich und mit dir genauso, wie wir es für die anderen auch tun. Aber dann geht es eben auch um die Frage, wer hat noch freie Zeit für das und das? Familie XY hat eine Hilfe nötig. Wisst ihr, da braucht man keine Caritas organisieren. Das organisiert sich aus solchen Kreisen, die wie ja, verbindliche Familienkreise sind, also Hauskirche. Wenn Jesus mit seinen Aposteln so lebt, und nicht die Perspektive von städteumfassenden Gemeinden gibt, aber uns ein sehr deutliches Zeichen von Verbindlichkeit, wie er mit seinen Jüngern umgeht, gibt, dann ist das Muster für das, wie wir Kirche leben sollen. Und wenn es eben Großgemeinden gibt, ja gut, seit 315, seitdem Kaiser Konstantin das Römische Reich für christlich erklärt hat, da musste man plötzlich Massen organisieren. Da ging das nicht anders, als dass man ganze Städte zu einer Gemeinde erklärt hat. Von da an änderte sich aber die Qualität des Gottesdienstes. Plötzlich wurden Bänke aufgestellt. Man brauchte große Gebäude und vorne, ja, wo in den alten Basiliken, die ja kaiserliche Versammlungshallen waren oder Markthallen waren, da gab es eine Bühne. Und diese Bühne war jetzt der Altarbereich. Da stand jetzt plötzlich ein geweihter Priester, ne, der Gemeinde vorstand, weil das funktionierte ja nicht mehr, dass man jetzt die Hausväter beauftragte und segnete. Auf einmal änderte sich auch die ganze Art des Gottesdienstes. Das Dialogische hörte auf. Wenn Sie mit 500 Leuten zusammensitzen, können Sie nicht mehr freie Fürbitten formulieren lassen. Das Ganze war auf den Altar nach vorne hin orientiert. Von da aus wurde Liturgie gefeiert. Das ist ja alles in Ordnung. Ich will Ihnen nur beschreiben, wie sich Gemeinde und Liturgie auch entwickelt hat. Wenn wir in einer solch massiven Krise sind, in einer existenziell bedrohlichen Krise wie heute, dann ist doch der Blick erlaubt, wie Kirche ursprünglich mal war. Vielleicht finden wir da, und ich bin überzeugt, darin finden wir das Modell für die Wiederbelebung von Kirche, damit sie irgendwann auch wieder Großkirche werden kann. Denn im Moment haben wir eine Struktur, die mit Blick auf die Gesellschaft 5 Nummern zu groß ist. Eine Struktur, die 5 Nummern zu groß ist, weil sie nicht mehr mit Leben gefüllt ist. Und wer fremd dazukommt und sieht eine Struktur, die nicht lebt, der wird sagen, Dankeschön, ich suche woanders. Also innerhalb der bestehenden Großstruktur, man muss nichts abschaffen, man muss nichts zerstören oder was weiß ich und auch nichts lieblos behandeln. Aber man kann sagen, in die bestehende Struktur hinein muss dieser neue Gemeindegedanke hinein. Gemeinde als Gemeinschaft derer, die sich für Christus entschieden haben. Die müssen natürlich damit rechnen, dass sie von anderen beäugt werden und blöde angeschaut werden und beurteilt werden. Ach, das sind die besonders fromm. Ach, ja, die haben ja auch den besonderen Draht zum Pastor. Oder da ist ja das und das. Da muss man drüber stehen und muss sagen, es ist mein Glaube, es ist meine Verantwortung vor Gott und den Menschen. Ich tue, was ich begriffen habe. Und ich tue das, was in meinem Herzen brennt. So, und wenn die anderen meinen, ohne das auszukommen, dann sollen sie das so weiterfahren. Ist doch in Ordnung. Ich verurteile niemanden, aber ich tue das, was ich begriffen habe. Verstehen Sie? Ein ganz anderer Ansatz. Ich tue es nicht, um mich von anderen abzusetzen, sondern um exemplarisch zu zeigen, Leute, schaut mal, wie schön das sein kann, wenn du einen Kreis hast, wo du bekannt bist, ne? Und nicht, wo du zugehörst, weil du schon seit 25 Jahren mit der Haus an Haus lebst, sondern weil du eine gemeinsame Entscheidung getroffen hast für diesen Christus. Und da fängt Gemeinschaft an, von innen her zu glühen. Und da entstehen Perspektiven, da entstehen auch Maßnahmen. Da kann man auch sagen, wie wollen wir denn das nach außen strömen? Denn Glaube ist immer von Anfang an missionarisch, ist auf Verbreitung ausgelegt. Das heißt, irgendwann wird so ein Kreis, eine Hauskirche, auch in den Punkt kommen, dass sie sagen, wir können uns nicht selbst genügen. Kirche ist niemals exklusiv, also in einem abgeschlossenen Bereich, sondern immer exemplarisch, offen, gläsern, einladend und missionarisch auf Außenbeziehung angewiesen. Das heißt, die vernetzen sich untereinander mit den anderen Hauskirchen, man weiß umeinander. Sie machen vielleicht gemeinsame Großaktionen irgendwann und organisieren Straßenmissionen oder organisieren einen großen Gebetstag, wo man vielleicht auch mal ein Zelt aufstellen muss, wo man eine richtige Lobpreisband einladen muss. Man organisiert es, dass man Priester dazu bekommt und Menschen, die dann vielleicht auch bereit sind, von ihrem Glauben, von ihren Erfahrungen Zeugnis zu geben, um das Ganze wieder neu zu befruchten. So kann Gemeinde und Glaube eine ganz neue Dimension bekommen und eine ganz neue Prägkraft und eine ganz neue Strahlkraft, weil auf einmal Menschen da sind, die brennen von dem, was sie erlebt haben. Leute, wir haben Erfahrungen, hört euch das mal an. Und dann kann natürlich auch die Grillwurstparty stattfinden. Ja, aber wenn Gemeinde nur noch aus Grillwurstparty besteht, ist es ein bisschen dünn. Also, lasst uns darum beten, dass wir den Heiligen Geist wirklich so verstehen, dass er von Anfang an Gemeinde schaffen will. Aber dass wir uns vielleicht von unserem geprägten Gemeindebild mal lösen, dass es eben nicht die Großfläche ist, die Gemeinde darstellt, sondern die Gemeinschaft derer, die sich um Jesus versammeln. Und das fängt an mit den 12 um Jesus herum. Mehr hat Jesus in seinem Leben nicht gegründet. Als er am Kreuz starb, waren von diesen 12 nur einer da mit seiner Mutter zusammen. Aber die beiden hat er aufeinander verwiesen, wohlwissend, das ist das winzig kleine Samenkorn, aus dem die riesige Kirche weltweit entstehen wird. Jesus hat den Samen gelegt. Er hat nicht von Kirche gesprochen, sondern vom Reich Gottes. Und alles das, was Kirche ist, die Versammlung in Jesus Christus, soll zum Kern haben, wir sind Vorläufer und Verkündiger dieses Reiches Gottes. Das heißt, wenn ich darüber spreche, muss ich einen Ort haben, wo ich das auch lebe. Das muss ich als Priester auch. Deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, dafür zu sorgen, dass solche Hauskirchen entstehen, zu denen ich auch gehöre, wo ich auch Einlass finde oder mitmachen kann, wozu ich einlade. An verschiedenen Stellen existiert das in meiner Umgebung schon. Und ich mache die Erfahrung, dass Menschen sich normalerweise sehr, sehr wohl dabei fühlen. Und am Ende eines solchen Gottesdienstes geht man nicht einfach nach Hause, sondern das Abschließende, wie in der Urkirche, ist dann die Agape. Ein ganz einfaches, kleines Mahl, bei dem man das Glas Wein trinkt. Ich sage Ihnen, die Leute wollen nicht nach Hause hinterher. Da muss man schon sagen, so, jetzt guckt mal auf die Uhr, jetzt müsst ihr aber langsam. Ne? Also es ist wirklich ganz eindeutig, da wo Kirche warm gelebt wird, da wo jeder Einzelne bekannt ist und wenn ein Neuer kommt, dann wird er begrüßt und er darf sich vorstellen und er bekommt sofort das Gefühl, du bist neu, herzlich willkommen, du kriegst ein strahlendes Lächeln und von jetzt an gehörst du dazu. Das ist auch ganz was anderes und selbst wenn der Pfarrer sich Mühe gibt, am Ende des Gottesdienstes da zu stehen und Shake Hands zu machen und die Leute zu begrüßen oder zu verabschieden, von den 100 Leuten, die kommen, kann er dann vielleicht 20, 25 begrüßen oder verabschieden. Die anderen strömen ja doch vorbei. Dadurch entsteht nicht das. Das ist im Ansatz richtig, aber genügt nicht. Genügt nicht. Deshalb also nochmal diese Ermutigung, schauen Sie, wo Sie in Ihrer Umgebung Menschen finden, die eine tiefe Entscheidung für Christus getroffen haben oder sie gerne treffen möchten. Das hängt ja nicht von der Intensität der Entschiedenheit ab, sondern von der Sehnsucht, die man danach hat. Und wenn vielleicht auch äußerlich nur der Gedanke ist, Mensch, ich werde immer älter, ich werde immer einsamer, ich bin die Einzige, die noch, was weiß ich, da werktags zur Kirche geht, ich kenne niemanden mehr, die Leute sind weggezogen oder weggestorben. Und wenn es einfach nur diese Sehnsucht ist, nicht mehr allein sein zu wollen, in Jesus entsteht neue Gemeinschaft. Lasst uns darum beten, dass uns immer mehr Menschen an die Seite gestellt werden, die mit ähnlicher Sehnsucht unterwegs sind. Und dann fangen wir doch an. Wir haben doch nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Wir können doch eine neue Perspektive hineinbringen in dieses System, das leider Gottes dabei ist, die Menschen nicht mehr zu beheimaten. Nicht jammern über das, was verloren geht, sondern auf Jesus schauen und nach seinem Modell und seinem Muster und nach dem Muster der Urkirche 315 Jahre lang, wie gesagt, ohne Gebäude, Gemeinschaft zu leben. Herr guter Gott, gib uns die Erfahrung, dass Kirche wirklich Gemeinschaft in dir ist, Gemeinschaft im Heiligen Geist. Und das Gebet, dass wir miteinander aus brennendem Herzen zu dir aufsteigen lassen, das möge allen zum Heil werden und zu einem Ort der Erfahrung deiner Lebendigkeit. Es ist doch erfahrbar, Herr. Wecke die Sehnsucht danach in so vielen Menschen, in denen die jetzt zuhören, aber auch darüber hinaus. Und Herr, wenn es dein Wille ist, dass Kirche neu wird, dann gib uns deutliche Zeichen, dass es so sei. Und gib uns Ideen, Fantasie und Tatkraft, das auch lebendig umzusetzen. Amen.